Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Eine alte Bekannte. Es begann mit einem gelb-orangenen Fleck. Ich stand auf einem kleinen Felsen, der genau gegenüber der Pinguinkolonie ein paar hundert Meter oberhalb der Strandlinie aus dem Schnee ragte. Ich sah aus wie ein Pinguin. Die vielen Lagen Wolle unter meiner dicken Daunenjacke ließen meine Arme seitlich abstehen. In diesem arktischen Sommer arbeitete ich als Reiseleiterin für Kreuzfahrttouristen. Und heute bestand meine Arbeit darin, darauf zu achten, dass die Touristen nicht die markierten Wege verließen. Und darin, ihre Fragen über Pinguine zu beantworten. Nun steuerte eine Dame mit grauem Haar in der roten Jacke der Kreuzfahrtgesellschaft auf mich zu. Beim Überqueren des Schneefeldes blieb sie stehen, um ein paar eilige Pinguine auf der Rutschfahrt hinunter zum Wasser vorbeizulassen. Sie atmete mehrmals tief durch und schaute dabei zu, wie die Pinguine ins Wasser hopsten. Als sie zu mir auf den kleinen Felsen hochgekommen war, sagte sie auf Englisch, aber mit deutschem Akzent, sie wolle mir ein Foto zeigen, das sie gerade geknipst habe. Ich schob meine Sonnenbrille hoch und musste mit der Hand meine Augen schützen, um nicht vom Sonnenlicht geblendet zu werden. Das Foto, das sie mir zeigte, war nicht von Pinguinen. Es war eine Nahaufnahme von ein paar runden, orangefarbenen Strukturen. Diese ähnelten Schalen, glasiert auf einem gelb-orangenen Teppich mit der Textur von getrockneter Lava. Sind die nicht schön? Das Foto habe ich dort unten gemacht, sagte sie und zeigte dabei in Richtung der Pinguinkolonie. Was ist das? Ich konnte erkennen, dass die Steine, auf die sie zeigte, orange schimmerten. Genau genommen war die gesamte Umgebung um die Pinguinkolonie herum von leicht orangener Farbe. Ich betrachtete das Foto noch einmal genauer. Etwas erschien mir merkwürdig vertraut. Plötzlich erkannte ich, dass sie eine gewöhnliche Gelbflechte fotografiert hatte. Gelbflechten, Xanthoria parientina, sind mit gelb-orangenen Flechten verwandt. Und die hatte ich schon oft gesehen, aber in vertrauterer Umgebung, auf Bäumen, Steinen und Beton, sogar in meinem Hinterhof an einem Baum. Nun standen wir hier und bewunderten die kräftige Struktur der Flechte, als wäre es das allererste Mal. So etwas Wunderschönes. Meine Geschichte über die Natur in der Stadt begann an einem strahlenden Sommertag im Dezember 2017 auf einer unscheinbaren Insel namens Deception Island, Insel der Täuschung, in der Nähe der antarktischen Halbinsel. Zu ihrem Namen kam sie, weil sie in Wirklichkeit der Gipfel eines uralten Vulkans ist. Durch eine enge Passage kann man in eine Lagune segeln, die von einer hufeisenförmigen Gebirgskette, den Resten der Vulkanwände, umgeben ist. Die Lagune war ehemals Schauplatz der vehementesten Versuche der Menschheit, Teile des Tierlebens unseres Planeten auszurotten. Zuerst war die Insel eine Station für Robbenfänger, später für Walfänger, deren Jagd beinahe den Gesamtbestand beider Tierarten auslöschte. Heutzutage ankern keine Fangschiffe mehr, sondern Kreuzfahrtschiffe vor der Inselkante. An diesem Tag lagen zwei riesige Robben am Strand und wedelten schläfrig mit ihren Flossen. Die Touristen standen im Halbkreis um die Robben herum und knipsten Fotos. Dort, wo ich stand, ein paar hundert Meter weiter oben, saßen hunderte von Zügelpinguinen, auch Kehlstreifpinguine genannt, dicht an dicht im schwarzen Vulkangestein auf ihren Nestern. Die Schneefläche, die von der Pinguinkolonie hinunter zum Wasser führte, war für die Pinguine die reinste Rodelbahn. Von meinem Aussichtspunkt aus neben der Kolonie sah ich, wie sie bäuchlings über das steile Schneefeld nach unten rutschten, wo sie dann auf ihre tollpatschige Pinguinart ins Meer hopsten und sich unter Wasser in elegante Torpedos verwandelten. Die Touristen, die sich an jenem Dezembertag hier versammelten, hatten sehr viel dafür bezahlt, um die Pinguine, die Robben und die spektakuläre Aussicht betrachten zu können. Und es hatte sich gelohnt. Glückliche Umstände haben dazu geführt, dass das Südpolarmeer nun eines der produktivsten Meere der Erde ist. Nährstoffreiche Meeresströme mit kalten Wasserschichten unter der Meeresoberfläche pressen sich nach oben, wenn sie auf den Kontinentalsockel treffen. Sobald der Frühling einzieht und das Licht den antarktischen Kontinent trifft, entstehen in diesem nährstoffreichen Wasser enorme Mengen von Algen. Diese sind kalorienreiches Futter für kleines Tierplankton und dadurch weiter oben in der Nahrungskette auch für Robben, Wale und Seevögel. Das riesige Kreuzfahrtschiff, auf dem wir wohnten, ankerte einige hundert Meter vom Strand entfernt. Es nahm sich in der grandiosen Landschaft, die sich auf unserer Fahrt gen Süden vor dem Bug des Schiffes entfaltet hatte, wie ein Lego-Spielzeug aus. Von unserem kleinen Felsen bei der Pinguinkolonie aus blickten die deutsche Touristin und ich über den Gletscher hinweg, der in unregelmäßigen Abständen kalbte. Eissäulen stürzten dort, wo die Eiskappe aufs Meer traf, in die Tiefe. Kleine und große Eisberge schwammen wie Pailletten auf dunklem Samt auf der schwarzen Meeresoberfläche und die Wellen von immer aufs Neue kalbenden Gletschern brachten die Pailletten zum Tanzen. Die Eisblöcke schienen von uns aus gesehen klein, doch der Eindruck trug. Sie konnten so hoch wie ein Haus oder ein Wohnblock sein. Das Abbrechen vom Muttergletscher ging tosend vor sich und die dadurch entstandenen Wellen hätten die kleinen, rund um die Eisberge wimmelnden Boote voll lärmender Touristen zum Kentern bringen können. Auch wenn das Gletscherkalben hier im Sommer normal war, erinnerte der Anblick der Eisberge im Wasser dennoch daran, dass die meisten Gletscher hier auf der antarktischen Halbinsel nun schneller schmolzen als bisher. Einer meiner Kollegen hatte mir an Bord erzählt, dass einige der Eisberge, an denen wir vorbeifuhren, sich in den letzten 20 bis 30 Jahren dramatisch verändert hatte. Die meisten von uns waren weit geflogen, um hierher zu gelangen. Und in jeder Stunde, die sich das Schiff in Fahrtgeschwindigkeit bewegte, verbrannte es über 1000 Liter Diesel. Die Menge an CO2, die jeder einzelne von uns während dieser Reise verursachte, trug zum Schmelzen derjenigen Eisberge bei, die wir gerade bewunderten. Ein zum Himmel schreiendes Paradox. Doch niemand von uns hielt das überhaupt für erwähnenswert. Denn es war eine Illusion, dass die vor uns liegende Landschaft von Menschenhand unberührt war. Noch vor 25 Jahren hat es hier auf Deception Island wahrscheinlich doppelt so viele Pinguine gegeben. Der Populationsrückgang ist auch dem Klimawandel geschuldet. Der Reiseveranstalter hatte davon gesprochen, wie diese fremde und wunderschöne Landschaft die Menschen, die sie sehen, berühre. Dass die Reisen dorthin aus uns Botschafter für die Natur machen würden. Dass dies, nämlich am Rande eines gigantischen Eisberges zu stehen, tief unten in den Eisspalten das Blaue zu erkennen, Pinguinkolonien zu besuchen, die sich schon seit Zehntausenden von Jahren genau an dieser Stelle befanden, dass dies alles etwas in uns auslösen würde. Es würde uns dazu bewegen, zu Hause sich nach guten und wichtigen Umweltlösungen umzusehen. Und unser Job als Reiseführer sei es, dafür zu sorgen, dass die Touristen in der Natur gute Erlebnisse hätten. Nichts leichter als das. Aber irgendetwas daran stimmte nicht. Auch wenn es unter den Touristen solche gab, für die ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen war, wirkte ein Teil von ihnen doch eher gleichgültig. Sie kamen, knipsten ihre Bilder, wanderten ein bisschen umher und zogen wieder ab. Ich glaubte zu verstehen, warum das so war. Die Landgänge der Touristen waren streng durchgetaktet. Niemand durfte auf eigene Faust herumlaufen, etwas entdecken oder erforschen. Um der Effektivität und der Sicherheit in dieser unbekannten Landschaft willen, sollte nichts Ungeplantes passieren. Die Sehenswürdigkeiten, die die Touristen betrachten sollten, waren ausgewählt, auf einer Liste zusammengestellt und mit Preisen versehen. Dem antarktischen Abenteuer lag ein präziser, redigierter Plan zugrunde. Im Gegenzug mangelt es nicht an Schönheit. Die Reiseveranstalter, die Reisen hier vermittelten, verkauften damit gleichzeitig auch den Status, der daraus entsteht, ein Bild von den jungfräulichen Gletschern der Antarktis auf Facebook oder Instagram zu posten. Anstelle von Walspeck und Robbenfellen wurde nun die schöne Landschaft konsumiert. Ich musste mir im Grunde genommen eingestehen, dass ich sie etwas lächerlich fand, diese Touristen, wie sie in ihren roten Jacken mit ihren klobigen, ausgeliehenen Stiefeln krüppchenweise herumliefen und versuchten, zusammen mit den Pinguinen Selfies zu machen, ohne dass andere Touristen mit aufs Bild kamen. Ich war nicht stolz auf meine Gedanken, aber so war es halt. Und ich selbst? Ich hatte auch Angeberfotos gemacht, sie in den sozialen Medien gepostet und eine Welle von überwältigenden und berauschenden Likes zurückbekommen. Doch mein Hochschulabschluss in Biologie machte meine eigene Reise nicht wertvoller oder weniger schädlich für diese fragile antarktische Natur. War es die Lust, etwas zu sehen, das nur den wenigsten von uns vergönnt ist, die auch mich dazu verführt hatte, hierher zu kommen? Vor den Eisgletschern und den Zügelpinguinen stehend, mit dem Foto einer Gelbflecht auf meinem iPhone in der Hand, begriff ich plötzlich, dass ich mehr über die Flechten der Antarktis wusste, als über die in meinem eigenen Hinterhof. Das musste ich erst einmal verdauen. Ich hatte weit mehr Zeit in der Stadt als in der Wildnis zugebracht. Ich wohnte schon immer in der Stadt, bin in einem zentralen Stadtviertel von Trondheim in Norwegen aufgewachsen. Durch Zufall sowie ein vages Interesse für die Natur war ich beim Biologie- und Botanikstudium gelandet. Mir fiel das Studium nicht leicht. Lateinische Begriffe konnte ich mir nur schlecht merken, ganz im Gegensatz zu meinen Kommilitonen, die mit Biologie als Hobby aufgewachsen waren. Ich war überwältigt von den Hunderten von Arten, aus denen sich ein Ökosystem zusammensetzt, fand aber, dass alle irgendwie gleich aussahen. Meine Rettung während des Studiums war die Fähigkeit, mich in Details zu verlieben, den Blick zu schärfen für den einen oder anderen Faden, der sich von dem verwobenen Teppich der Arten abhob, fühlte sich gut an. Das war wie ein Handwerk zu erlernen. Aber da war noch etwas anderes. Etwas, das zum Gefühl, etwas meistern zu können, hinzukam. Pflanzen genau unter die Lupe zu nehmen, auf der Suche nach Gabelhaaren und Blatthäutchen und heimlichen Details, gab mir eine innere Ruhe und eine Konzentration, wie ich sie nirgendwo sonst fand. Im Wald, in den Bergen oder im Watt konnte ich tagelang nur umherlaufen, um herauszufinden, wer dort lebte. Vielleicht war es eine unterdrückte Sammelleidenschaft. Eine Art, die ich schon einmal gesehen hatte, wiederzuerkennen, war, wie eine alte Bekannte wiederzutreffen. Mein Fach, die Biologie, führte mich zu Feldarbeiten, Exkursionen und Jobs und ab einem gewissen Zeitpunkt auch an einige der am wenigsten berührten Orte der Welt. Dort lief ich mit Fernglas und Lupe bewaffnet herum, um alles aufzunehmen, zu lernen und zu verstehen. Wenn dann eine Reise zu Ende ging, nahm ich das Fernglas wieder runter, legte es mit der Lupe in meinen Rucksack und fuhr zurück in die Stadt, nach Oslo, zu meinen Gelbflechten, den Raben und dem Löwenzahn. Als ich nun aus der Antarktis zurückkam, war es schon wieder Januar geworden. Der Schnee war geschmolzen und die Stadt ein einziges Grau. Ein Abenteuer lag hinter mir und mich erwartete noch nichts Neues. Und aus unterschiedlichen Gründen war ich nun sogar gezwungen, noch eine Zeit lang in der Stadt zu bleiben. Das quält mich. Das Stadtleben ist schön, wenn es mir gut geht. Wenn es schwierig wird, hilft es mir, in die Natur zu gehen, denn sie will nichts von mir, außer dass ich einfach nur da bin. Und wenn es ganz schlimm kommt, ist das Einzige, worauf ich dann Lust habe, ziellos herumzulaufen, irgendwo da, wo es Bäume und Flechten und Vögel gibt, auf die man blicken kann. Nun sagte mir meine Rastlosigkeit, dass ich raus musste aus der Stadt. Aber so, wie es aussah, musste ich wohl hier bleiben, hier in meiner engen Blockwohnung mit Aussicht auf eine der meistbefahrenen Straßen Oslos. An meinem ersten Tag wieder zurück in Oslo hatte ich keine anderen Pläne, als meinen Jetlag durchzustehen. Ich lief durch die Straßen und versuchte anzukommen. Die Tauben vor der U-Bahn pickten auf etwas herum, das wie ein plattgetrampeltes Rosinenbrötchen vom Kiosk aussah. Die Spatzen lärmten in den Ziersträuchern. Alles um mich herum schien allein von Menschen gemacht. Die wunderbare, komplexe Natur, aus der ich gerade zurückgekehrt war, war zudem hier reduziert worden. Spatzen und Stadttauben, harte Oberflächen und rechte Winkel. Eine armselige Landschaft. Ich drehte mich um und wollte nach Hause. Und dann entdeckte ich etwas. Neben dem Fahrradständer in meinem Hinterhaus stand eine schwedische Eberesche, in die ich am Tag zuvor ein paar Meisenknödel gehängt hatte. Nun schaukelten dort nur zwei leere grüne Plastiknetzchen traurig an ihren weißen Baumwollfäden im Wind.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.
Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
März, die Sängerin der Nacht. Es war 5 Uhr morgens und die Amsel sang. Ich stand auf dem Weg, der in den Botanischen Garten von Oslo führt. Die Pforte war nachts abgeschlossen, aber ich kannte eine Stelle, wo man leicht über den Zaun klettern konnte. Der Garten war besonders schön, wenn es eigentlich verboten war, sich dort aufzuhalten. Die letzten Tage waren bereits frühlingshaft gewesen und der Asphalt auf dem Fußweg war von den braunen und feuchten Blättern des vergangenen Jahres ganz glatt. Außerhalb der Leuchtkegel der Straßenlaternen konnte ich gerade so die Konturen der großen Bäume erahnen. Der Himmel war nicht mehr pechschwarz, sondern schon eher dunkelblau. Zwischen den Liedstrophen der Amsel hörte ich ein Auto vorbeifahren, dessen Musik aus den Lautsprechern immer leiser wurde, als es in der Saasstraße verschwand. Ich hatte dem Gezwitscher schon eine Weile lang gelauscht. Es klang wie eine Art Free Jazz. Flötenartige Töne, die von anderen schiefen und wild springenden Tönen abgelöst wurden. Den Liedstrophen folgten Pausen, wie bei einem Redner, der damit das, was er gerade eben gesagt hatte, noch einmal unterstreichen wollte. Ich ging an lichten Hecken und kleinen Pfützen vorbei. Der Gesang begleitete mich auf meinem Weg durch den Garten. Doch der Vogel selbst war nirgends zu entdecken, bis ich den Zaun auf der anderen Seite des Gartens erreichte. Einige Meter vom Zaun entfernt saß der kohlrabenschwarze Vogel und betrachtete mich mit seinen schwarzen, runden, gelb eingerahmten Augen. Der gelbe Schnabel zeigte in einem provokanten Winkel schräg nach oben. Dann hüpfte die Amsel ein paar Mal über das braune Gras und erhob sich in die Luft. Vielleicht fühlte es sich ungewöhnlich an für mich, sie ins Halbdunkel davonfliegen zu sehen, weil nicht viele Vögel nachtaktiv sind. Doch der Gesang riss nicht ab. Normalerweise lausche ich keinem Vogelgesang. Er klingt einfach als frühlingshafte Tonspur bis irgendwann in den Vorsommer hinein. Und dann nicht mehr. Doch jetzt war noch Nacht. Ich musste nirgendwo hin und nichts fühlte sich wichtiger an. Vielleicht blieb ich deshalb unter einer der Buchen stehen. Einige Minuten lang stand ich ganz still und lauschte den runden Tönen, während sich der Himmel über mir immer heller färbte. Der Gesang der Amsel begleitete mich den gesamten Weg bis nach Hause in meine Blockwohnung, ein paar Straßenzüge weiter entfernt. Die menschenleeren Straßen hatten für mich plötzlich einen leichten Anstrich von Wald. Als ich am nächsten Tag aufwachte, dachte ich zuallererst an die Amsel. Ich machte mir einen Kaffee und dachte an diesen Vogel, der im Dunkeln singt. Warum war er mitten in der Nacht aktiv? Für wen sang er? Gesucht wird ein erfahrener Partner. Wenn man aus einer Hecke heraus einen SMS-Ton hört, dann liegt da nicht notwendigerweise jemand auf der Lauer und spioniert einem nach. Der Ton kann auch von einer Amsel kommen, die von einem Smartphone inspiriert wurde. Das sagt ein Mann im ruhigen Dialekt der Leute aus der zentralnorwegischen Region Trøndelag, der unter seiner Schirmmütze einen halb Meter langen Zopf hervorlugen ließ. Wir waren ungefähr 15 Leute, die sich an diesem Märzmorgen mit Fjällräven, Wanderhosen und praktischen Schuhen ausgerüstet im Nieselregen getroffen hatten. Neben mir stand eine ältere Dame mit dem größten Teleobjektiv, das ich jemals gesehen hatte. Wenn ich Leuten von meinem Erlebnis mit der Amsel im Botanischen Garten erzählte, zeigte sich, dass es viele gab, die diese Amsel entweder gesehen oder ihren melancholischen Gesang gehört hatten, wenn sie von der Nachtschicht oder einer Kneipentour nach Hause gingen. Niemand jedoch konnte mir erklären, warum sie nachtaktiv ist. In den nachfolgenden Diskussionen wurde mir klar, wie wenig ich darüber wusste, warum Vögel eigentlich singen. Ich hatte früher Kommilitonen, die von Vögeln so besessen waren, dass sie gerade mal so ihren Bachelor schafften. Alle Abschlussprüfungen fielen ja aufs Ende des Frühjahrssemesters, genau in die Zeit also, wo man überall im Land, sogar an den abgelegensten Orten, seltene Vögel entdecken und hören konnte. Wenn nun wir Studenten unsere Multiple-Choice-Fragebögen zur theoretischen Evolution ausfüllten, lagen die anderen hinter einer Hecke und freuten sich, dass sie durch ihr Teleobjektiv wieder eine seltene Spechtart oder einen weiteren Vertreter der Fliegenschnäpper entdeckt hatten. Ich hatte mich damals schon gefragt, was sie an den Vögeln so ungeheuer faszinierte. Nun hatte ich den Impuls bekommen, dem einmal nachzugehen. Ein paar Wochen nach meiner Begegnung mit der Amsel hatte ich mich in den Zug nach Levanje, einer kleinen Stadt im Norden der Region Trøndelag, gesetzt, um mehr über Vögel und ihren Gesang zu erfahren. Es war unser erster Kurstag und wir befanden uns in einem Park mitten in Levanje. Es nieselte und die Bäume umgab ein nasskalter Nebel. Ich hatte mein Fernglas um den Hals hängen. Odin, der Typ mit dem Zopf, war unser Lehrer im Vogelkurs und hatte bereits meine Neugier erregt. Deshalb hatte ich ihn gegoogelt und erfahren, dass er früher einmal Didgeridoo gespielt hatte. Ich hatte den Verdacht, dass der Zopf wohl das Überbleibsel seiner ehemaligen Haarpracht gewesen war. Die Amsel ist, so erklärte uns Odin, ungeheuer gut darin, Töne nachzuahmen und sie in ihren Gesang einzuflechten. Man hat von Amseln gehört, die sich wie Sirenen von Rettungswagen anhören oder wie Katzenjunge, quietschende Türen und der Song Barbie Girl von Aqua. Doch nicht nur die Amsel ist gut im Nachahmen. Es gibt viele Vogelarten, die die Laute, die sie hören, in ihren Gesang einbauen. Die besten unter ihnen ahmen den Sound und das Timing perfekt nach. Eine norwegische Lokalzeitung berichtete von einem Star, der auf einem Bahnhof die Pfeife für das Abfahrtssignal so gut nachahmte, dass die Züge nur seinetwegen zu früh abfuhren. Vögel richteten sich nicht immer danach, was die Menschen wollen. Wissenschaftler, die einmal versuchten, mithilfe eines Tonbandes eine Gruppe Stare neue Lieder beizubringen, mussten zu ihrer Enttäuschung entdecken, dass die Stare die neuen Melodien nicht lernen wollten. Was aber nach und nach in den Gesang der Stare übernommen wurde, war das Anstellen des Kassettenrekorders, das Rauschen der Kassette und das Husten der Wissenschaftler. Es gibt viele Theorien dafür, warum viele Vogelarten Töne nachahmen, so Odin. Eine Erklärung könnte sein, dass sie ihre Lebenserfahrung zeigen wollen. In einem guten Lied lässt der Vogel die Töne mit einfließen, die er zuvor in seinem Leben gehört hatte. Und je länger dieses Leben währt, desto mehr neue Töne finden Eingang. Die Vögel, die auf anderen Kontinenten der Welt überwintert hatten, haben dort auch den Gesang anderer Vogelarten, auch andere Autoalarme und Klingeltöne gehört und nehmen die Komponenten dieser neuen Töne in ihren Gesang mit auf. Ein Gesang, der viele Imitationen enthält, ist somit das Äquivalent eines inhaltsreichen Instagram-Kontos in der Vogelwelt, inklusive der Bilder von Orten, an denen die Vögel gewesen sind. Der Gesang zeigt Konkurrenten und potenziellen Paarungspartnern, dass der Sänger bereits genug Zeit hatte, neue Melodien zu erlernen. Indirekt heißt das, dass er oder sie überleben kann. Eine extrem sexy Fähigkeit in der Vogelwelt, die die Vögel gerne an ihren Nachwuchs weitergeben möchten. Bei einigen Arten werden die Vögel mit den kompliziertesten Gesängen belohnt, und zwar mit einer zusätzlichen Paarungsmöglichkeit. Mit den Geräuschen in der Stadt hat der Mensch den Vögeln ein neues Musikrepertoire zur Verfügung gestellt, aus dem sie Melodien schöpfen können, wie beispielsweise der besonders unter Staren in Kopenhagen populäre Nokia-Klingelton zu Beginn der 2000er Jahre. In seinem Buch The Sound Approach to Birding schreibt Mark Constantine, dass nicht nur die individuelle Lebenserfahrung den Gesang eines Vogels beeinflusst, sondern auch dessen Modus oder Zustand, zum Beispiel der Grad der sexuellen Erregung. Viele Singvogelarten singen schon vor der Brutsaison und nicht nur auf das eigene Revier beschränkt. Typischerweise ist dieser Gesang noch viel leiser und erregt deshalb bei anderen Vögeln keine Aggressionen. Ist der Vogel auf Brautschau, wird der Gesang sexuell aufgeladen. Jede Vogelart hat also nicht nur einen Typ Töne und Gesänge, sondern viele. Und alle sind voller Informationen, sowohl über den Absender als auch über dessen Kontext. Solche Gesänge erfüllten nun den Wald im Park, in dem wir standen. Der Frühling war hier im Norden kürzer gewesen als zu Hause. Die Bäume waren noch immer nackt. Das Waldstück hier im Park war ein Konzertsaal, in dem ein Symphonieorchester ohne Dirigent spielte und jeder Musiker dabei nachdrücklich sein eigenes Stück. Nur die Bewegungen in den Zweigen verrieten, dass die Töne nicht von den Bäumen selbst kamen. Ein Zweig vibrierte, Regentropfen, die an ihm hingen, tropften nach unten. Jemand war auf ihm gelandet oder war davongeflogen. Einer der Kursteilnehmer, ein älterer Herr, stieß ein Psch aus und zeigte auf einen Baum. Vom Baum entströmte eine Melodie, die mir bekannt vorkam, die ich allerdings nicht einzuordnen wusste. Ein Buchfink bedeutete uns Audyn. Der paarungsbereite Buchfink pflegt eine festgelegte und leicht wiedererkennbare Melodie, eine jener wenigen Vogelgesänge, die ich kenne. Ich hörte genauer hin und da konnte ich tatsächlich die charakteristische fallende Melodie durchmischt in anderen Tonfragmenten erkennen. Audyn erklärte uns, dass Jungvögel bei vielen Arten anders singen als ausgewachsene Exemplare. Sie zwitschern in einem anhaltenden Strom von Tönen, testen Melodien aus und sind eher damit beschäftigt, eigene Fertigkeiten zu üben, als die Antwort auf ihren Gesang abzuwarten. Der Buchfink, den wir hörten, war ein etwa einjähriger Vogel, der sich noch nicht auf den artentypischen Gesang festgelegt hatte. Unsere plaudernde Gruppe war nun lautlos und konzentriert. Raspelnde, spröde und runde Töne vermischten sich. Eine Palette von Huit, Tweit und Sitt. Ein erhobener Zeigefinger besagte, dass jemand von uns etwas Neues gehört hatte, und wir standen erstarrt da, bis alle anfingen, durcheinander zu reden. Was hatten wir da gerade gehört? Was für ein Gesang war das? Ich bekam eine Ahnung, dass wir einer komplexen Kommunikation beiwohnten, aber nur ein klitzekleines bisschen davon verstanden. Im Biologiestudium hatten wir gelernt, dass nur die Männchen singen. Der Gesang des Männchens dient dazu, anderen Männchen die Information zu senden, dass dieses Revier bereits vergeben ist, anderen Weibchen zu erkennen zu geben, wie viril man ist, und ihnen gleichzeitig zu bedeuten, dass sie willkommen sind. Das Ganze hat aber mehr Nuancen. Der Gesang der Weibchen wurde in der Forschung oft nicht beachtet, ganz einfach deshalb, weil kaum jemand genau hingehört hatte. Innerhalb der Arten, in denen sich die Männchen und Weibchen sehr ähneln, kann man singende Individuen unwillkürlich für Männchen gehalten haben. Der Vogel singt, also ist es ein Männchen. Das wiederum bedeutet, dass nur Männchen singen. Auch erklingt der Gesang der Weibchen anders als der der Männchen nur periodenweise im Laufe der Brutzeit. Wenn der Gesang der Weibchen von Wissenschaftlern aufgeschnappt wurde, hat man ihn früher oft mit Abweichung erklärt, die man mit einem unnormal hohen Niveau von Geschlechtshormonen bei den jeweiligen Weibchen begründet hatte. Neue Forschung besagt, dass wohl bei über 60% der Singvögel auch die Weibchen singen. Diese Erkenntnis kommt schon einer kleinen Revolution gleich. Wie die Männchen haben auch die Weibchen verschiedene Gründe, um zu singen. Starrweibchen beispielsweise singen, um einen Paarungspartner anzulocken. Singammerweibchen, um ihr Revier gegen andere Weibchen zu verteidigen. Bei verschiedenen Arten singen die Weibchen mit ihren jeweiligen Partnern im Duett. Eine These ist, dass sie damit einem möglichen Eindringling zeigen wollen, dass sie bereit sind, gemeinsam ihr Revier zu verteidigen. Denkbar ist auch, dass sowohl Weibchen als auch Männchen aus Eifersucht singen. Wenn einer der beiden seinen Lockruf ausstößt, antwortet der andere, um eventuellen Anwärtern anzuzeigen, dass der Partner bereits vergeben ist. Das Gesangsduett der Vögel könnte also wie ein Ehering bei uns Menschen wirken. Auch die Jungvögel sind abhängig davon, Gesang wahrnehmen zu können. Jeder, der beispielsweise schon einmal in der Nähe einer regen Seeschwalbenkolonie gewesen ist, weiß, wie chaotisch und einen Tinnitus auslösend das sein kann. Für uns Menschen ist es fast unmöglich, eine einzelne Seeschwalbe auszumachen oder gar wiederzuerkennen. Doch die Seeschwalbenjungen in ihren Nestern erkennen die individuellen Stimmen ihrer Eltern im Chaos der über sie hinwegfliegenden Schwingen und Schnäbel wieder und antworten, damit diese sie füttern können.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.